keiner ist wie du. Und das ist wunderbar, dass wir Jesus Christus kennen dürfen, dass wir jederzeit zu ihm kommen dürfen, dass wir ihn loben dürfen und preisen dürfen. Das ist wunderbar und ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du unser großer Gott bist. Hab Dank, dass du in Liebe zu uns in die Welt gekommen bist. Hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du uns erwählt hast, dass wir deine Kinder sind und dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen mit all unseren Sorgen, mit unseren Nöten, dass wir dich loben und preisen und anbeten dürfen. Und ich bitte dich jetzt für den Gottesdienst, Herr, dass du durch die Reihen gehst, die Herzen öffnet, Herr, und dass wir dein Wort aufnehmen können. Hab Lob, Preis und Ehre dafür. Amen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich glaube, dieses Wort von Jesus Christus, was uns im Johannesbrief überliefert worden ist, das kennen fast alle. Und die meisten wissen auch, wo es steht, Johannes 3, Vers 16. Das ist so dieses zentrale Wort in den Evangelien. Das, wo alles eigentlich zusammengefasst wird, was das Evangelium ausmacht. Gott liebt uns. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, uns zu erretten. Und wir sind nicht verloren, sondern wir haben ewiges Leben. Und darum soll es heute in meiner Predigt, in unserer Predigt gehen. Denn so liebte Gott die Welt und er liebt sie auch heute noch, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nämlich an Jesus Christus, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Wir befinden uns in Jerusalem, vielleicht 30, 35 Jahre nach Christi Geburt. Es ist Nacht, die Straßen sind fast leer, es ist dunkel, nur hin und wieder mal ein Gast, ein Bewohner, der durch die Straßen geht oder mehrere, hier und da mal eine Fackel. Eine dunkel gekleidete Gestalt geht an den Häuserzeilen entlang. Den Mantel, den Umhang hochgezogen, Kapuze runtergezogen. Man spürt, er möchte nicht gesehen, vor allen Dingen nicht erkannt werden. Diese Gestalt bleibt dann vor einem Haus stehen, klopft leise an, die Türschließerin öffnet und führt ihn in einen Raum hinein. Er scheint schon erwartet worden zu sein. Herzlich willkommen, Nikodemus, begrüßt ihn Jesus und bittet ihn, sich an den Tisch zu legen. Damals setzte man sich ja nicht, man legte sich an den Tisch. Jesus hatte ihn erwartet. So ähnlich stelle ich mir den Beginn dieser Begegnung zwischen Nikodemus und Jesus vor. Nikodemus war ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer. Er gehörte zum Hohen Rat, zu dem Sanhedrin. Der Hohe Rat war ja das Gremium, was letztlich alles bestimmte, abgesehen mal von den Römern jetzt, die ja die letzte Macht hatten in Israel. Aber der Sanhedrin hatte vieles zu entscheiden. Und zu diesem Regierungsgremium, zu diesem obersten Gerichtshof, da gehörte auch der Nikodemus. Im dritten Kapitel des Johannesevangeliums wird uns ja diese Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus geschildert. Wahrscheinlich fand diese Begegnung bei Jesu erstem Aufenthalt in Jerusalem statt. Jesus und Nikodemus sind wohl alleine hier. Es wird nichts davon berichtet, dass die Jünger dabei sind. Vielleicht hat Jesus sie fortgeschickt. Jesus wird anschließend darüber berichtet haben, denn sonst hätte Johannes ja diesen Bericht so nicht geben können. Jesus hatte in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit seines Wirkens schon sehr viele Wunder getan. Er hatte Zeichen getan. Er hatte die Gemüter des Volkes bewegt und nicht nur die Gemüter des Volkes, sicherlich auch die Gemüter der Obersten in Israel. Nur die Reaktion war bestimmt eine unterschiedliche. Zu dem Zeitpunkt war ja die Erwartung an einen Messias sehr groß in Israel und sehr lebendig. Und gerade während der römischen Herrschaft wartete man auf den Messias. Aber man hatte natürlich eine ganz andere Erwartung, als wir sie heute kennen. Man rechnete und hoffte, dass der Messias das Volk Israel vom Joch der Römer befreien würde, dass sie wieder selbstständig werden würden und dass sie nicht mehr unterdrückt würden. So hatte man sich das vorgestellt. Und auch Nikodemus und sicherlich einige wenige vielleicht von den Oberen waren auch von dem Wirken Jesu angetan. Und Nikodemus wollte Genaueres in Erfahrung bringen. Vielleicht war es weniger die Lehre von Jesus, die ihn so angerührt hatte. Zu diesem Zeitpunkt sicherlich mehr noch so die Wunder, die Zeichen, die er getan hat. Und das hat ihn, vielleicht auch einige andere Obere, zum Nachdenken gebracht. Aber warum war Nikodemus bei Nacht gekommen? In aller Heimlichkeit. Ich glaube, dass die meisten Oberen auch zu diesem Zeitpunkt Jesus schon sehr kritisch, ja feindlich gegenüberstanden. Das wird in einigen Kapiteln später deutlich, im Johannes 7. Da schicken die Oberen die Tempelwache aus. Sie soll Jesus gefangen nehmen, vorführen. Aber die Tempelwache kommt mit leeren Händen zurück. Sie kommt ohne Jesus Christus zurück. Warum? Sie waren von seinem Wort so angetan, das sagten sie auch, so angetan, dass sie sagten, den konnten wir doch jetzt nicht festnehmen, den können wir doch nicht vorführen. Und die Oberen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten waren zornig und haben sie zur Rechenschaft ziehen wollen. Und da trat, das ist das zweite Mal, dass Nikodemus auftaucht und von ihm berichtet wird, da tritt Nikodemus auf und sagt, richten denn unsere Gesetze einen Menschen, ehe man ihn verhört und erkannt hat, was er tut? Und sie antworteten, also die Oberen, die anderen, sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist auch ein Galiläer, forsche und sieh, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Im Johannesevangelium Kapitel 7 lesen wir das. Und das dritte Mal, das wir von Nikodemus erfahren, das war, als Jesus Christus vom Kreuz genommen wurde, als Josef von Arimathea ihn in seinem eigenen Grab beisetzen wollte. Und da kam auch Nikodemus, er brachte Öle, Salben und so weiter mit. Sie haben den Leichnam eingesalbt, eingewickelt in Tücher und in das Grab gelegt. Das letzte Mal, dass wir von Nikodemus hören. Nikodemus war also sehr beeindruckt von Jesus. Und das macht er sofort zu Anfang auch sehr deutlich. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das lesen wir im Vers 2 und ich lese jetzt einmal weiter, damit wir so einen kleinen Überblick nochmal kommen oder uns das nochmal wieder so ja, vergegenwärtigen können. Zuerst einmal bis zum Vers 10. Dann geht es weiter. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Bis dahin zuerst einmal. Wir wissen, das macht deutlich, dass Nikodemus mit seiner positiven Haltung zu Jesus jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht alleine stand. Und dass er nachts kam, ich sagte es eben schon, das zeigt letztlich die Konsequenz, dass er sich fürchtete, er wollte zu diesem Zeitpunkt noch keine Auseinandersetzung mit seinen Kollegen, sage ich mal, im Hohen Rat. Dass Nikodemus, ein hochgelehrter Theologe, ein Lehrer Israels, so wie Jesus ihn im Vers 10 anspricht, dass er diesen einfachen, nicht studierten Mann aus Galiläa als Rabbi bezeichnet und nennt, das zeigt doch die Hochachtung, die er vor Jesus Christus hat. Doch als den Christus kann er ihn sicherlich noch nicht anerkennen. Zu diesem Zeitpunkt jedenfalls noch nicht. Sondern er sieht in ihm nur einen großen Lehrer. Und dadurch, dass Nikodemus ihn wirklich anerkennt, ihn vollnimmt, da kommt es jetzt zu einem Gespräch auf Augenhöhe. Sonst, wenn wir die anderen Gespräche immer so verfolgen, die Jesus mit den Pharisäern führte oder führen musste, dann zeigte sich ja immer, die wollten ihm irgendwie eine Falle stellen. Sie wollten ihn aufs Glatteis führen. Sie wollten irgendwie ihn dazu bringen, dass sie ihn der Gotteslästerung beschuldigen konnten. Aber hier nicht. Und Jesus macht jetzt deutlich, dass so, wie die Menschen bis dahin gelebt haben, wie auch die Pharisäer so leben, dass die Menschen neu geboren werden müssen, dass sie so nicht in das Himmelreich kommen können. Er zeigt, wie Gottes Plan mit den Menschen aussieht, wie Gottes Plan, ja, die Menschen letztlich dazu bringt und dazu befähigt, auch Jesus Christus zu erkennen. Ich glaube schon, dass Nikodemus das mit der Geburt verstanden hat. Nikodemus kannte sich ja sehr gut in den alten Schriften aus. Und ich kann mir vorstellen, dass er das irgendwie gespürt hat, was Jesus damit sagen wollte, dass man so nicht, wie man jetzt lebt, zu Gott kommen kann, dass man geändert werden, verändert werden muss. Aber er wollte es vielleicht nicht wahrhaben. Und Jesus macht hier deutlich, aus eigener Kraft kann ich das nicht schaffen. Nicht durch mein großes Wissen, wie es damals die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten. Die hatten ja ein sehr großes Wissen. Die kannten sich sehr gut in der Schrift aus. Da konnte ihnen keiner was vormachen. Aber dieses reine theologische Wissen, das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus, dass ich Gott und seinen Heilsplan mit Jesus Christus erkenne. Und darum sagt Jesus dann weiter, als Nikodemus diese Frage stellt, wie kann das denn geschehen? Da sagt Jesus weiter, wenn der Mensch nicht aus Wasser und Geist neugeboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und dieses aus Wasser und Geist geboren, das war natürlich etwas, was auch im Alten Testament vorkommt. Ich werde gleich noch darauf eingehen, im Hesekiel zum Beispiel. Und das war etwas, was der Nikodemus sicherlich schon etwas verstehen konnte. Um Jesus Christus zu erkennen, müssen wir unser ganzes Leben ändern, müssen uns reinwaschen, also unsere Sünden bekennen und an Jesus Christus abgeben. Und wir müssen uns von Gottes Geist verändern lassen. Mit eigener Kraft, ihr Lieben, ist da nicht zu machen. Nikodemus, der ist diesem Gedankengang von Jesus gefolgt. Vielleicht bekommt er schon eine leichte Ahnung davon, wie notwendig die Wiedergeburt für den Menschen ist. Doch wenn sie so wichtig ist, um in Gottes Reich zu kommen, so stellt sich auch für Nikodemus die Frage nach dem Wie. Und da fragt er auch ganz klar, wie kann das geschehen? Wie kann solch eine Wiedergeburt geschehen? Und Jesus antwortet zuerst mal mit einem kleinen Vorwurf. Er sagt, du bist ein Lehrer Israels, vielleicht einer der bedeutendsten Lehrer Israels und du weißt das nicht? Mit anderen Worten, das müsstest du doch gerade wissen. Ein hochgelehrter Mann in Israel, ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, der müsste das eigentlich verstehen, so sagt Jesus. Aber auch jetzt lässt es Jesus nicht auf ein Streitgespräch ankommen. Er hätte jetzt ja mit ihm über verschiedene Passagen im Alten Testament sprechen können. Es wäre zu einem Streitgespräch gekommen und das wollte Jesus nicht. Sondern er weist einfach auf eine Stelle hin in Hesekiel. Ich lese sie mal gerade vor. Das ist Hesekiel 36, die Verse 25 bis 27. Und da lesen wir, und ich will reines Wasser über euch springen. Und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ich bin davon überzeugt, dass mit diesen Versen, vielleicht hat Jesus sie zitiert, das wird uns nicht überliefert, dass der Nikodemus da etwas mit anfangen konnte. Und Jesus weist auf das Problem hin, auf die ganzen Ursachen des Unglaubens, die uns daran hindern, in das Reich Gottes zu kommen, Jesus Christus letztlich zu erkennen. Und das wird dann in den Versen 11 bis 18 weiter geschildert in unserem Kapitel 3. Und ich lese diese Verse jetzt einmal vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Vers, den ich ja, diesen zentralen Vers, den ich eben vorgelesen habe. Und dann konkretisiert das Jesus noch etwas in den beiden nächsten Versen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Bis dahin. Ja, schon im Alten Testament haben die Propheten darauf hingewiesen, dass es nicht reicht, hohe theologische Kenntnisse zu haben und wunderbare Diskussionen führen zu können und immer wieder neue Verhaltensregeln aufzustellen. Das, was ja die Pharisäer gemacht haben. Für jede Situation, für alles haben sie irgendwie was aufgeschrieben, wo man sich genau nachrichten musste. Nein, Jesus macht deutlich, dass wir uns von Gott verändern lassen müssen. Gott will uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben, hat Hesekiel damals schon im Alten Testament, lange bevor Jesus in die Welt kam, schon gesagt und erkannt. Doch die Menschen haben sich immer wieder dagegen gewehrt. Sie sind nicht in Gottes Gebote gewandelt. Sie haben die Propheten verfolgt und viele auch getötet. Und geht es uns heute nicht oft genauso? Zwar werden bei uns hier keine Propheten getötet, aber wenn wir uns ganz klar zu Jesus Christus bekennen, dann werden wir auch entweder belächelt oder etwas schief angeguckt oder man wendet sich sogar ab. Wir sind doch heute aufgeklärt, genauso wie die Pharisäer es auch waren. Das glaubten sie jedenfalls. Es ist also nicht einfach, auch für uns heute, uns wirklich klar zu Jesus Christus zu bekennen. Wenn wir von Gott sprechen, nur von Gott sprechen, so weiter, ja gut, das wird hingenommen. Aber sobald der Name Jesus Christus fällt, dann werden ganz schnell auch so die Krallen aufgefahren. Und das müssen wir wissen und damit müssen wir zurechtkommen. Aber nun zurück zu Nikodemus. Er hatte gefragt, wieso eine Wiedergeburt geschehen kann. Der Blick aufs Kreuz, der Blick auf den gekreuzigten Jesus Christus, der ist entscheidend. Doch wie kann Jesus das Kreuz einem Menschen, einem Pharisäer, deutlich machen? Eine Situation, die erst 1, 2 oder 3 Jahre später geschieht. Jesus greift wieder auf das Alte Testament, damals hieß es nicht Altes Testament, sondern auf die alten Schriften zurück. Er greift auf die Tora zurück, auf Mose 4. Da kennen wir nämlich diesen Bericht, dass die Menschen murrten. Sie haben Mose schwer angeklagt, letztlich Gott angeklagt dadurch. Und Gott hat die feurigen Schlangen geschickt. Und die Menschen wurden gebissen und starben an den Bissen. Und das Volk ging zu Mose und sagte, hilf uns, geh du zum Herrn und bitte ihn um Abhilfe, bitte ihn, dass wir nicht alle umkommen. Und Gott gab Mose einen Auftrag. Ich lese mal kurz diese Stelle, ist immer ganz gut, wenn man es auch mal liest und nicht nur jetzt vom Inhalt her sagt. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange, also eine Schlange aus Bronze war das, Kupfer, Bronze, aus Metall auf jeden Fall, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Da machte Mose eine eherne Schlange und befestigte sie an dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand biss und er die eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Und das hat Jesus Christus dem Nikodemus gesagt, auf seine Frage, wie kann das geschehen, was muss ich tun, wie kann man in das Reich kommen? Das verstand Nikodemus. Er kannte die Schrift und er konnte etwas damit anfangen. Er wusste, die Menschen damals in der Wüste waren verloren, wenn sie nicht auf die Schlange blickten. Sie konnten noch so krank sein, noch so müde, noch so schlapp sein, da liegen. Der Blick auf die Schlange, das schafften sie allemal, wenn sie wollten. Und das genügte. Darum war die Schlange auch so erhöht worden an einem hohen Feldzeichen, an einem Pfahl, damit jeder auch, wenn er wollte, die Schlange sehen konnte. Und dieses erzählt nun oder sagt Jesus Christus nun dem Nikodemus, weist darauf hin. Und die Rettung Israels damals geschah ja durch den Blick auf die Schlange. Ich sagte schon, deswegen wurde sie so erhöht. Genauso ist es heute. Der Blick auf Jesus Christus, der errettet uns heute. Heute haben wir nicht mehr den Blick auf die Schlange, heute haben wir den Blick auf Jesus Christus. Der Blick im Glauben auf den Gekreuzigten. So muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Vers 14 und 15. Ja, so spricht Jesus weiter zu Nikodemus. Er hatte ihn ja gefragt, wie eine Wiedergeburt geschehen könnte. Und Jesus gibt hier mit diesem Beispiel auch die Antwort. Jesus, der keine Sünde hatte, der sündlos war, er wird zur Sünde für alle Menschen gemacht, er wird zur Sünde für mich, für dich, für euch gemacht. Für alle Menschen, damit wir nicht verloren gehen, sondern damit wir das ewige Leben haben. Leben, ewiges Leben, das heißt nichts anderes, als in unserem Leben nach dem irdischen Tod in der Herrlichkeit von Jesus Christus zu sein. Alles, was Jesus bisher dem Nikodemus gesagt hat, fasst er nun zusammen, ja, in diesem ganz wichtigen Satz, der auch zu Anfang der Predigt stand, wo das ganze Evangelium eigentlich so zusammengefasst wird. Denn so liebte Gott die Welt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich sagte vorhin schon, drei ganz wichtige, grundlegende Aussagen sind ja in diesem Wort von Jesus Christus. Gott liebt die Menschen mit seiner unendlichen Liebe, für die wir eigentlich gar nicht begreifen können. Gott gibt, zweitens Aussage, Gott gibt seinen eigenen Sohn Jesus Christus ans Kreuz, gibt ihn in die Welt, gibt ihn ans Kreuz. Wir könnten auch sagen, Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, und nimmt die Sünde auf sich und nimmt sie mit ans Kreuz. Unsere ganze Sünde. Und drittens, wir sind nicht verloren, sondern wir sind errettet, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir Jesus Christus im Glauben annehmen. Jesus nennt hier die Quelle, aus der unser Heil, unsere Erlösung fließt. Die unendliche Liebe Gottes zu uns verlorenen Menschen. Wir Menschen haben uns von Gott entfernt. Wir haben uns von Gott getrennt. Wir sind eigene Wege des Ungehorsams gegangen. Das begann ja schon mit dem Ungehorsam von Adam und Eva im Paradies. Aber Gott hat uns so geliebt, dass er diesen Zustand so nicht behalten wollte, sondern dass er seinen Sohn, den einzigen, für uns gegeben hat, bis hin zur Gottverlassenheit am Kreuz, damit wir errettet werden. Diese Liebe Gottes zu uns, die ist eigentlich unfassbar. Gott liebt uns ja nicht, weil wir so nette Leute sind, weil wir so lieb sind und so gut sind und so toll sind, so liebenswert sind. Manchmal sind wir das in unseren eigenen Augen ja auch, liebenswert und toll. Aber das ist nicht der Grund, warum uns Gott liebt. Denn in seinen Augen sind wir nicht die Lieben, die Liebenswerten. Nein. Denn Gott ist ja nicht so dieser, wie er heute oft so dargestellt wird, so dieser alte, freundliche, liebe Herr, der seine Schäfchen zählt. Nein, das ist nicht der Gott, der Gott der Bibel. Sondern in Gottes Augen sind wir ungehorsame, sündige, verlorene Menschen. Wir haben uns meilenweit von Gott entfernt und doch liebt er uns so. Einfach aus seiner unendlichen, uns eigentlich nicht zu fassen Liebe. Und dann taucht ja immer wieder die Frage auf, auch bei Christen, warum ist Gott diesen Weg gegangen? Hätte er keine andere Möglichkeit zu unserer Errettung gehabt? Genauso kann man natürlich auch die Frage stellen, warum hat Gott den Baum der Erkenntnis überhaupt in den Garten Eden gestellt? Hätte er es nicht getan, hätte uns ja nichts passieren können. Warum hat er dem Satan so viel Raum gegeben? Siehe zum Beispiel Hiob. Diese Frage, warum Jesus am Kreuz sterben musste, die ist sicherlich nicht so einfach zu stellen. Und das kommt ja auch immer wieder so, diese Frage, die kommt ja immer wieder auf, zum Beispiel dann auch, wenn es mal zu wirklich ernsthaften Gesprächen mit Muslimen kommt, zwischen Christen und Muslimen. Ja, warum? Das ist doch unmöglich. Wie kann der Gott, wie kann der getötet werden? Da muss doch irgendwas nicht stimmen. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit genug haben. Vielleicht, ich habe dafür mal einen Artikel gelesen oder eine Geschichte, die zwar keine theologische Erklärung dafür gibt, aber die doch zeigt, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. In einem Beispiel das zeigt. Das ist eine Geschichte, die habe ich hier gefunden, Aspekte zur Begegnung mit Muslimen. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte kennt. Habt ihr noch Lust, sie zu hören? Ist nicht so lang. Gut. Ja, es war wohl im 18. Jahrhundert, als Shamuel, der Fürst und Anführer der Armenier, lebte. Die Türken und Armenier waren traditionell Feinde und Kriegshandlungen zwischen ihnen waren keine Seltenheit. Shamuel war von seinem Volk sehr geschätzt und verehrt, nicht zuletzt, weil er seiner Mutter große Zuneigung entgegenbrachte. Selbst auf Kriegszügen trennte er sich nicht von ihr, sondern nahm sie stets in seinem Tross mit. Als er einst eine türkische Stadt belagerte, hatte er mit seinen Offizieren einen nächtlichen Überraschungsangriff geplant. Doch dieser endete mit einer Niederlage, weil sein Plan offensichtlich an die Feinde verraten worden war. In seinem Zorn schwor Shamuel, den Täter, wenn er überführt werden würde, mit 100 Peitschenhieben zu bestrafen. Das entsprach einem Todesurteil, denn so mancher, der diese Strafe zu erdulden hatte, erlag an den Folgen. Ein weiterer Überraschungsangriff wurde aufs Geheimste vorbereitet, aber auch dieser endete mit einer Niederlage, weil auch dieser Plan verraten war. Aber jetzt hatte man den Verräter entdeckt. Es war Shamuels Mutter. Zutiefst schockiert und verletzt zog Shamuel sich in sein Zelt zurück, empfing keine Besucher und nahm weder Speise noch Trank zu sich. 3 Tage später rief er seine Soldaten zusammen. Bei seinem Erscheinen ging ein Raunen durch die Menge. Man war gespannt. Würde Shamuel wohl seine eigene Mutter auspeitschen lassen? Oder würde er in diesem besonderen Fall ein Auge zudrücken, seinen Eid brechen und somit ungerecht handeln? Von einem erhöhten Platz aus gab er das Urteil bekannt. Als euer Fürst und Führer bin ich dafür verantwortlich, dass Gerechtigkeit geschieht. Die Strafe für Verrat sind 100 Peitschenhiebe. Meine Mutter ist eine Verräterin und hat sich als unsere Feindin erwiesen. denn etliche unserer Krieger sind ihretwegen ums Leben gekommen. Darum muss ich die angekündigte Strafe vollziehen lassen. Bleich und zitternd wurde die Mutter in die Mitte geführt, ihre Arme und Beine wurden in den Block geschraubt, ihr Rücken freigemacht. Der Henker trat mit der Peitsche herzu. Bei uns gibt es kein Ansehen der Person, rief Samuel, und wehe, du vollziehst die Strafe mit mehr Nachsicht als sonst. Jedoch als der Henker die Peitsche zum ersten Schlag erhob, sprang Samuel schnell in den Kreis. Ich bin von ihrem Fleisch und Blut, ich nehme ihre Strafe auf mich, rief er. Er erduldete die 100 Peitschenhiebe für sie. So hatte Samuel gerecht gehandelt, die verdiente Strafe wurde vollzogen und in seiner Liebe, auch für die verräterische Mutter, hatte er die Strafe, die ihr zustand, auf sich selbst genommen. Ja, das ist nur eine Geschichte, es ist ein Beispiel, die vielleicht so ein ganz kleines bisschen auch vermitteln kann, wie sehr Gott uns liebt, wie sehr der Samuel seine Mutter auch geliebt hat. Er musste sie verurteilen, aber hat letztlich das Urteil auf sich selbst genommen, die Strafe auf sich selbst genommen. Und so hat Jesus Christus die Strafe, die uns eigentlich zugestanden hätte, auf sich genommen. Das ist keine endgültige Antwort auf diese Frage, warum Gott den Weg mit Christus so ans Kreuz gehen musste. Aber sie verdeutlicht einfach die unendliche Liebe Gottes zu uns Menschen. Diese Liebe Gottes wird jedoch oft missverstanden. Da heißt es, Gott liebt uns so sehr, dass uns letztlich nichts passieren kann. Schlussendlich kommen wir alle in den Himmel, weil wir so lieb sind. Einige kennen vielleicht noch diesen komischen, widerlichen Karnevalsschlager von früher, ist schon sehr alt. Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe, sondern er ist auch ein gerechter Gott. Und in Vers 16, den ich eben schon gelesen habe, da begegnen sich Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit. Wir Menschen haben total versagt. Von Anbeginn an, solange wie wir als Menschen existieren, seit Adam und Eva. Es gab nur einen Weg für unsere Errettung. Der Blick im Glauben auf das Kreuz, der Blick im Glauben auf Jesus Christus. Dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Der Blick im Glauben auf Jesus Christus, der bringt uns die Errettung, so wie der Blick auf die Schlange dem Volk Israel damals Errettung gebracht hat und vom Tode bewahrt hat. Wer im Glauben auf das Kreuz blickt, der weiß, dass er eigentlich verloren ist und dass er seine Errettung allein Jesus Christus zu verdanken hat. Ja, und ein letzter Blick noch auf den Vers oder auf die Verse 17 und 18. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Das Richten, das kommt erst zum Ende der Zeiten. Aber jetzt ist Jesus Christus erstmal in die Welt gekommen, um uns zu erretten. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Aber wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. Wenn der erste Teil des Satzes wahr ist, wer glaubt, der wird nicht gerichtet, so muss zwangsläufig auch der zweite Teil wahr sein. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Und dieses Nicht, wer nicht glaubt, das ist nicht so eine ganz gewöhnliche Aussage im Griechischen, sondern da steckt irgendwie so eine sehr stark verneinende, eine abwehrende Haltung dahinter. Man könnte also auch übersetzen, wer nicht glauben will. Ihr Lieben, hier zeigt sich das Geheimnis des Glaubens. Einerseits ist der Glaube ein Geschenk, das Gott uns Menschen gemacht hat. Er beschenkt uns mit dem Glauben, er beschenkt uns mit Jesus Christus. Aus seiner unendlichen Liebe heraus, davon haben wir ja eben gehört. Aber andererseits hat Gott uns nicht als willenlose Geschöpfe, als Marionetten erschaffen, sondern er hat uns auch mit einem freien Willen erschaffen. Und wir können uns für oder gegen Gott, wir können uns für oder gegen Jesus Christus entscheiden. So wie ein Geburtstagsgeschenk. Ich kann es annehmen, ich kann es aber auch ablehnen. Und genauso kann ich auch das Geschenk, was Gott mir in Jesus Christus gemacht hat, ablehnen. Jesus ist als Retter in die Welt gekommen. Lasst uns dieses große Geschenk, was Gott uns aus seiner grenzenlosen Liebe gemacht hat, lasst uns dieses Geschenk im Glauben annehmen. Denn so liebte Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir im Namen deines lieben Sohnes Jesus Christus, dass du uns nicht hast ja in unserer Sünde verkommen lassen, dass wir nicht verloren sind, sondern dass du uns ewiges Leben durch Jesus Christus geschenkt hast. Ja, Herr, und lass uns dieses große Angebot auch jeden Tag wieder neu annehmen. Lass uns jeden Tag dafür danken, dass du, Herr Jesus Christus, für uns in die Welt gekommen bist, für uns ans Kreuz gegangen bist, unsere Sünden mitgenommen hast, damit wir errettet werden. Lob, Preis und Dank sei dir. Amen.